Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um die Freude des Evangeliums, das apostolische Schreiben von Papst Franziskus. In der Einleitung legt er dar, dass das Evangelium eine Botschaft der Freude ist und dass er sich nicht freut, wenn Christen herumlaufen, als ob es gar kein Ostern, keine Auferstehung geben würde, immer so mit einem, ich möchte fast sagen, lätschigen Gesicht, so einer Grundtraurigkeit. Es geht um die innige und tröstliche Freude der Verkündigung des Evangeliums. Das ist überschrieben ab den Nummern 9 und da näherhin jetzt um die ewige Neuheit des Evangeliums. Wir dürfen die Neuheit unseres Auftrags auch nicht wie eine Entwurzelung verstehen, wie ein Vergessen der lebendigen Geschichte, die uns aufnimmt und uns vorantreibt. Das Gedächtnis ist eine Dimension unseres Glaubens, die wir deuteronomisch nennen können, in Analogie zum Gedächtnis Israels. Deuteronomisch, das ist eines der ersten 5 Bücher Mose, Deuteronomium, es ist das Geschichtswerk Israels. Jesus hinterlässt uns die Eucharistie als tägliches Gedächtnis der Kirche, das uns immer mehr in das Pascha-Geheimnis einführt. Die Freude der Verkündigung erstrahlt immer auf dem Hintergrund der dankbaren Erinnerung. Es ist eine Gnade, die wir erbitten müssen. Die Apostel haben nie den Moment vergessen, in dem Jesus ihr Herz anrührte. Es war um die 10. Stunde. Das sind also mal wieder bestimmte Ereignisse in einem Leben, die man nie vergisst. Der Papst hat ja auch berichtet, wie bei einer scheinbaren Routine Beichte, als er 17 Jahre alt war, die Gnade, möchte ich fast sagen, gerade so vertikal sein Herz berührt hat, eingeschlagen hat und er von einem Augenblick auf den anderen wusste, dass er zum Priester berufen ist. Bei mir war es ja ähnlich, ich habe das auch an dieser Stelle schon mal berichtet. Gemeinsam mit Jesus vergegenwärtigt uns das Gedächtnis eine wahre Wolke von Zeugen, Hebräer 12,1. Unter ihnen heben sich einige Personen hervor, die besonders prägend dazu beigetragen haben, dass unsere Glaubensfreude aufkeimte. Denkt an eure Vorsteher, zitiert den Hebräerbrief, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Manchmal handelt es sich um einfache Menschen in unserer Nähe, die uns in das Glaubensleben eingeführt haben. Er zitiert dann Timotheus, ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Familie und deiner Mutter Eunike lebendig war. Der Gläubige ist grundsätzlich ein Erinnerungsmensch, hat also eine gewisse Wortgewalt und eine Wortprägung der Papst, die schon frappierend erstaunlich ist. Dann der Absatz 3 in der Einleitung, die neue Evangelisierung für die Weitergabe des Glaubens. Er zitiert dann Papst Benedikt, im Hören auf den Geist, der uns hilft, gemeinschaftlich die Zeichen der Zeit zu erkennen, wurde vom 7. bis 28. Oktober 2012 die 13. ordentliche Vollversammlung der Bischofssynode unter dem Thema die neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens abgehalten. Dort wurde daran erinnert, dass die neue Evangelisierung alle aufruft und dass sie sich grundsätzlich in 3 Bereichen abspielt. Er geht dann auf diese ein. An erster Stelle erwähnen wir den Bereich der gewöhnlichen Seelsorge, und jetzt zitiert er die Synode, die mehr vom Feuer des Heiligen Geistes belebt werden muss, um die Herzen der Gläubigen zu entzünden, die sich regelmäßig in der Gemeinde zusammenfinden und sich am Tag des Herrn versammeln, um sich vom Wort Gottes und vom Brot des ewigen Lebens zu ernähren. Zitat Ende. In diesem Bereich sind ebenso die Gläubigen einzubeziehen, die einen festen und ehrlichen katholischen Glauben bewahren und ihn auf verschiedene Weise zum Ausdruck bringen, auch wenn sie nicht häufig am Gottesdienst teilnehmen. Diese Seelsorge ist auf das Wachstum der Gläubigen ausgerichtet, damit sie immer besser und mit ihrem ganzen Leben auf die Liebe Gottes antworten. An zweiter Stelle erwähnt die Synode den Bereich der Getauften, die jedoch in ihrer Lebensweise den Ansprüchen der Taufe nicht gerecht werden. Sie haben keine innere Zugehörigkeit zur Kirche mehr und erfahren nicht mehr die Tröstung des Glaubens. Als stets aufmerksame Mutter setzt sich die Kirche dafür ein, dass sie eine Umkehr erleben, die ihnen die Freude am Glauben und den Wunsch, sich mit dem Evangelium zu beschäftigen, zurückgibt. Dann als drittens, schließlich unterstreichen wir, dass die Evangelisierung wesentlich verbunden ist mit der Verkündigung des Evangeliums an diejenigen, die Jesus Christus nicht kennen oder ihn immer abgelehnt haben. Viele von ihnen suchen Gott insgeheim, bewegt von der Sehnsucht nach seinem Angesicht, auch in Ländern alter christlicher Tradition. Alle haben das Recht des Evangeliums zu empfangen. Die Christen haben die Pflicht, es ausnahmslos allen zu verkünden, nicht wie jemand, der eine neue Verpflichtung auferlegt, sondern wie jemand, der eine Freude teilt, einen schönen Horizont aufzeigt, ein erstrebenswertes Festmahl anbietet. Auch wieder so schöne Formulierungen von ihm. Die Kirche wächst nicht durch Proselytismus, also indem man Leute mehr oder weniger nötigt, in die Kirche einzutreten, also durch Überzeugungsarbeit sozusagen, sondern durch Anziehung. Das ist auch gut. Die Kirche wächst durch Anziehung. Ein Zitat vom Papst Benedikt. Johannes Paul II. Hat uns ans Herz gelegt, anzuerkennen, dass die Kraft nicht verloren gehen darf für die Verkündigung an jene, die fern sind von Christus. Dies ist die erste Aufgabe der Kirche. Die Missionstätigkeit stellt auch heute noch die größte Herausforderung für die Kirche dar, und so muss das missionarische Anliegen das erste sein. Was würde geschehen, wenn wir diese Worte wirklich ernst nehmen würden, fragt der Papst. Wir würden einfach erkennen, dass das missionarische Handeln das Paradigma für alles Wirken der Kirche ist. Auf dieser Linie haben sich die lateinamerikanischen Bischöfe eingelassen und bekräftigt. Er zitiert dann Aparecida, dieses grundlegende Dokument. Wir können nicht passiv abwarten, in unseren Kirchenräumen sitzen bleiben. Und die Notwendigkeit betont, von einer rein bewahrten Pastoral zu einer entschieden missionarischen Pastoral überzugehen. Diese Aufgabe ist weithin die Quelle der größten Freuden für die Kirche. Ebenso wird auch im Himmelreich mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und deshalb wird auch eines der Kapitel dann in seinem apostolischen Schreiben heißen, der missionarische Umbau der Kirche. Das ist schon heftig. Das ist immer überlegen, wenn ein Papst sagt, die Kirche steht zwar, das ist ganz alles nicht so, aber Freunde, jetzt geht's mal dran, jetzt bauen wir das Ganze um. Der missionarische Umbau der Kirche. Also es ist nicht ein, wie man es heute so neudeutsch sagt, ein Add-on, ein etwas, was man noch vielleicht haben könnte. Ja, wir müssen auch irgendwie missionarisch sein und ja, gehört halt auch zum Christentum dazu. Christus hat es ja gesagt, Matthäus 28, 20, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium jeder Kreatur. Sondern er sagt, das ist der innerste Lebensnerv. Es ist die allererste Aufgabe der Kirche. Es ist die größte Herausforderung. Das missionarische Anliegen ist das Erste. Und deshalb muss auch in der Kirche, und da wird der Papst nämlich die Bischöfe ermahnen bei ihren Besuchen, alles darauf ausgerichtet sein. Und da müssen wir schon fragen, wie viel von unseren Finanzen, Steuereinnahmen, Kirchensteuermitteln geht in die missionarische Aktivität hinein, in die Neuevangelisierung. Zum Beispiel auch in solche Medien wie Radio Horeb. Ich habe jetzt erst vor kurzem, gestern war es, ein E-Mail bekommen von jemand, der sagt, er hat reingezappt in die Sendungen bei Radio Horeb und ist dann bei meinen Ansprachen hängen geblieben, öfters, immer wieder, war schon seit Jahrzehnten von der Kirche weg und hat dann wirklich total wieder zum Glauben der Kirche zurückgefunden. Er möchte jetzt mich treffen und mit mir sprechen. Das zeigt, dass das Medium Radio eine unglaubliche missionarische Dimension entfalten kann. Voraussetzung ist natürlich die leichte Empfangbarkeit, die durch die neue Technologie ermöglicht wird. Also insofern sind wir wirklich in einer Wendezeit auch, in einer ganz entscheidenden Zeit, wo wir viele Menschen wirklich erreichen können. Nutzen wir diese Chance und gehen wir voran, mutig und voll Freude. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.